Predigt, genau. Wollte zwei Worte noch zu dem sagen, was Dieter da gegeben hat. Es ist schön, dass Gott Dinge offenbart. Und das war ein Bild, was er offenbart hat. Das lesen wir auch in der Bibel. Jesus spricht ganz häufig in Bildern, um Dinge deutlich zu machen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn Gott so Geheimnisse entlegt oder sowas dann direkt sagen würde, alle Details ausweiten will. Das will er auch nicht. Er will keinen beschämen, sondern er möchte nur eine Situation deutlich machen. Und ich glaube, im Bild wurde das sehr deutlich. Man hat Pläne für sein Leben, so könnte ich mir das zumindest vorstellen, dass das damit gemeint ist. Die Person wird ziemlich sicher wissen, was damit gemeint ist. Dass man Pläne für sein Leben macht, super klasse, bis ins Kleinste ausgetüftelt. Und dann kommt es doch ganz anders. Kommt Situationen, die das Ganze zunichte machen. Und was bleibt dann noch? Wo klammert man sich da dran? Und ich glaube, dass Gott sagen will, so, dass er derjenige ist, bei dem wir Sicherheit haben. Egal, was in uns herum ist, egal, welche Stürme passieren, wir können uns an ihm festhalten. Er ist nicht nur eine Planke mehr, viel, viel mehr. Er ist der Fels unseres Lebens, auf dem wir stehen können. Und es ist gut, sich an ihn zu wenden. Das passt auch zu meiner Predigt, weil Gott hat eben gesagt in diesem Bild auch, er sieht dein Leben. Er sieht genau, er weiß ganz genau, was in deinem Leben passiert. Und ich habe meine Predigt überschrieben, Gott sieht dich. Und für den einen oder anderen mag das so als Drohung klingen. Gott sieht dich. Ich habe schon oft noch gehört, dass Eltern zu ihren Kindern sagen, pass bloß auf, auch wenn ich das nicht sehe, Gott sieht dich. Wenn du was Böses machst, Gott sieht dich. So ist das überhaupt nicht gemeint. Das werden wir auch gleich hören. So ist das überhaupt nicht gemeint. Gott sieht anders als diese Drohung. Ja. Aber ihr kriegt das gleich mit, wie das gemeint ist. Ich möchte einen anderen Einstieg wählen. Ihr wisst, dass im Moment in Glasgow die Klimakonferenz stattfindet. Und wir hören seit Jahren immer wieder die Wissenschaftler, die uns ein sehr düsteres Bild malen, wenn wir so machen wie bisher, was mit unserem Klima passiert, was mit unserer Umwelt passiert und so weiter. Dass Länder überschwemmt werden, dass Völker auswandern müssen, tatsächlich, weil sie keinen Lebensraum mehr haben. All die Länder, die recht tief liegen auf Meeresspiegelhöhe bzw. knapp darüber, die werden überschwemmt werden, wenn es jetzt warm wird. Ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber wenn man sich das so anhört und alles, was nötig ist, wie viel Geld das kostet, und dann überlege ich mir immer so, was kann ich denn dafür tun? So, das geht ja nicht nur darum, dass die Regierungschefs irgendwas beschließen, sondern letztendlich muss ja jeder seinen Teil dazu tun. Aber was können wir denn als Einzelne tun? Ja, ich weiß, es gibt ganz viele Vorschläge, CO2 einsparen, nicht so doll heizen und E-Autos fahren und was weiß ich nicht alles, genau. Aber was bringt denn das? Wenn ich so nur so ein ganz klein bisschen tue, fällt das überhaupt auf? Und so angesichts dieser Dinge denke ich manchmal so, ich fühle mich so ein Stück weit hilflos. Was bringt denn mein Beitrag? Das ist so wie bedeutungslos. Ja? Also mein Beitrag ist so eigentlich kaum was mehr. Was kann ich? Wer bin ich schon? Und was kann ich denn schon bewegen daran? So, das ist jetzt ein ganz großes Thema, das weiß ich, vertiefe ich jetzt auch nicht. Ich komme jetzt mal ein bisschen persönlicher, was mich so bewegt. Neulich haben wir uns in der kleinen Gruppe Bibelleser über die Predigt unterhalten. Beziehungsweise nicht über eine bestimmte Predigt, sondern überhaupt. Was bewirkt denn eigentlich eine Predigt? Und wir waren uns einig drüber, die meisten haben mich noch vergessen, was Sonntag gepredigt worden ist. Geht dir das nicht auch so? Ich bin ganz ehrlich, ich muss manchmal auch nachdenken, obwohl ich mich da reingearbeitet habe. So, und dann habe ich mich so gefragt, so, das ist ja ein Teil meiner Arbeit, und dann frage ich mich schon, was hat das für eine Bedeutung? Was hat meine Arbeit denn für einen Sinn, wenn die Leute das an zwei Tagen, drei Tagen vergessen haben? Wozu mache ich mir die Mühe? Was ist meine Arbeit wert? Und schon wieder bin ich bei der Frage, wer bin ich schon? Was kann ich schon bewegen? Versteht ihr? Ihr könnt das gerne auf eure Situation beziehen. was bin ich schon, was kann ich denn schon so tun? Und die Frage hat mich beschäftigt. Und ich möchte heute Morgen etwas weitergehen. Glaub mir, für Gott bist du bedeutend.
Amen.
Menschen mögen dich verachten, aber Gott bist du wichtig und wertvoll. Und genau das will ich dir heute Morgen mitgeben. Und zwar auch anhand eines biblischen Beispiels. Ich glaube, es ist mal gut zu gucken, so nicht nur einfach einen guten Gedanken zu haben und den weiterzugeben, sondern immer zu gucken, was sagt die Bibel. Finden wir denn diesen Gedanken auch in der Bibel? Und das will ich euch mal mitgeben, anhand von Josef. Ich will euch so ein bisschen Mut machen, die Geschichte selber zu lesen. Wenn ich mich jetzt ganz lese, dann ist die Predigt vorbei. Ich führe euch so ein bisschen ein. So, am Anfang der Bibel lesen wir über die Geschichte des Volkes Israel. Gott hat dieses Volk geplant, ausgesucht und im Grunde genommen, wenn wir das richtig lesen, hat er dafür gesorgt, dass dieses Volk überhaupt entstehen konnte. So, das lesen wir im Anfang der Bibel. Und da zu dieser Geschichte gehört auch Josef. Josef war einer der 12 Söhne Jakobs. Und Jakobs war ein Stammvater, also einer der Urväter des Volkes Israel. So, das dürft ihr gerne nochmal in der Bibel nachlesen, das vertiefe ich jetzt nicht. Weil Josef bekam als Jugendlicher Träume von Gott. Also ähnlich wie das Vorhin von Lidl, der hat ein Bild gesehen und bei Josef war das noch ein bisschen mehr, das war nicht nur ein Bild, sondern mehr. Also ein Film, sagen wir mal, kurzer. Und dieser Film besagte, oder dieser Traum besagte, dass er eines Tages über seine Brüder, über seine 11 Brüder und seine Eltern herrschen wird. Und wenn er sein Jugendlicher, also was weiß ich, mit 14, 15 sagt, dann kommt das bei seinen Brüdern nicht gut an und bei seinen Eltern auch nicht. Das klingt ziemlich überheblich. Ja? Genau, und so war das auch. Seine Brüder, die haben ihn gehasst deswegen. Denen war er richtig Dorn im Auge. Und als sie Gelegenheit hatten, sie waren in der Wüste am Schafe hüten und Josef kommt, um ihnen was zu bringen, da haben sie beschlossen, eigentlich haben sie beschlossen, ihn umzubringen. Das haben sie dann nochmal sich überlegt, den wir verkaufen nicht. Und sie haben ihn an Händler verkauft, die nach Ägypten gezogen sind, als Sklaven. So, was sollte denn jetzt aus Josef werden? Jetzt, in dem Moment, als er verkauft worden ist, war er nicht mehr der Sohn eines anerkannten Stammvaters, kann man so sagen. Genau, das war eine große Familie und die hatte Einfluss und die war bedeutend da, wo sie gewohnt haben, aber das war auf einmal vorbei. Josef war ein Nichts. Als Sklave bist du nichts mehr wert. Da kannst du verkauft werden, alleine so, wenn man sich das vorstellt, du wirst verkauft, ja, an irgendwen, du hast keinen Einfluss mehr darauf, ein Nichts. All die vertollten Verheißungen, die er von Gott bekommen hatte, diese Träume, was waren die denn jetzt noch wert? Hatte er überhaupt ein bisschen Aussicht darauf, dass ich das erfüllen konnte? Wir
schaffen das ein bisschen schwach.
Keine Chance.
Die Aufnahme.
Was toll ist, Josef hat nicht aufgegeben. Der hat nicht gesagt, so, ich schreibe mir jetzt mal eben ab. Ich hänge jetzt nur noch an der Planke, ich bleibe jetzt gerade mal so am Leben. Aber alles andere meine Pläne. Nein, er hat gesagt, okay, egal wo ich jetzt hinkomme, welche Aufgabe ich kriege, mache ich. So gut wie ich kann. Und genau das hat er gemacht. Der ist an einen Ägypter verkauft worden und hat ihn gedient. Ja, als Sklave, er musste das. Und man kann die Haltung haben, ja, ich bin jetzt für den und was soll das eigentlich von dem? Ja, nein. Josef hat gesagt, so, ich kriege jetzt eine Arbeit und ich mache die. Klasse. Super Haltung. Nicht Bitterkeit im Herzen, kein Klagen darüber, warum haben mich meine Brüder bloß verkauft, diese bösen Brüder, ja, denen zahle ich das rein. Nichts von zu lesen, sondern Josef hat, da wo er war, hat er seinen Job gemacht. Und er hat sich bewährt, er hat die Sache gut gemacht. Und jedes Mal, wenn man etwas gut macht, dann bekommt man auch Anerkennung. Und das war bei ihm auch so. Er hat Anerkennung für seine Arbeit bekommen. Und man hat ihm Größeres gegeben. Ein Prinzip, was wir in der Bibel immer wieder lesen. Und das war auch bei Josef so. Weil er seinen Job so gut gemacht hat, hat sein Chef gesagt, okay, so bleibst du nicht mehr nur Sklave, sondern du kriegst Verantwortung. Und da könnte man jetzt sagen, so, Josef hat dafür gesorgt, dass er wieder Boden unter den Füßen kriegt. Er wurde auf einmal, kam höher, ja, bekam Verantwortung. Und man könnte jetzt sagen, so, ja, vielleicht wird das ja doch noch was mit der Verheißung. So, die Anfänge sind ja da. Aber nichts da. Da hat ihm jemand was gegeben. Die Frau hatte Chef. Die hat sich in Josef verguckt. Ihr Mann war ihr nicht genommen. Und deswegen stellte sie nach. Wofür Josef wäre das natürlich eine tolle Gelegenheit gewesen. Ne? Tolle, hübsche Frau, ja, die tut wie die hat. Ja. Vielleicht besteht ja eine Chance noch ein bisschen was mehr. Aber Josef war unterrichtet von seinem Vater her, im Glauben an Gott festzuhalten und Gottes Gebote zu halten. Und er wusste, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, auf diese Affäre mit der Frau, dann bin ich Gott ungehorsam. Und Josef hat sich fest vorgenommen, in seinem Leben Gott zu dienen. Und er blieb standhaft. Und er hat alle Versuche dieser Frau abgewehrt und hat sich geweigert. Das gefiel ihr überhaupt nicht. Und als die Gelegenheit kam, hat sie ihn angeschwärzt und gelogen und hat gesagt, Josef hat sich über mich hergemacht, der wollte mich vergewaltigen. Und sein Chef natürlich glaubt seiner Frau und Josef wird ins Gefängnis geworfen. Wieder abgestürzt. Wieder, eigentlich hatte er gerade so ein bisschen Boden unter den Füßen und der Ausblick auf das, auf sein Leben war wieder gut. Und jetzt abgestürzt, ins Gefängnis geworfen in einem fremden Land. Kein Fürsprecher, kein, der für ihn steht und sagt so, der ihm da raushelfen könnte. Also wurde wieder nichts. All die Verheißung wieder zerbrochen. Und Josef hätte eigentlich so depressiv werden können und sagen, was soll das Ganze? Mein Leben ist vorbei. Ja, ich vermoder jetzt in Gefängnis. Auch da, Josef hat ein anderes Gemüt gehabt. Ich bin überzeugt, dass Gott mit ihm war und ihm auch ein Herz gegeben hat und vielleicht ihm auch immer wieder Mut gemacht. Ich weiß es nicht, das steht da nicht. Aber Josef handelt nicht so. Er gibt sich nicht auf, er gibt auch sein Leben nicht auf, sondern auch da im Gefängnis, er guckt, was er da tun kann und hilft dem Gefängniswärter, dem Chef im Gefängnis und dient ihm. Und auch da, er bekommt wieder Anerkennung, weil er seinen Job gut macht. Und auch der Gefängniswärter erhebt ihn als Gefangenen, dass er eine Verantwortung bekommt, sobald das im Gefängnis möglich ist. Ja, er bleibt im Gefängnis, er bleibt gefangen, er bleibt in diesem Loch, aber er bekommt Verantwortung, er setzt sein Leben noch an. Und trotzdem, keine Chance im Grunde auf irgendwie so diese Träume, dass sie sich erfüllen. Herrscher über seine Brüder und seine Eltern, keine Chance. Und dennoch, Gott hatte einen Plan. Ich glaube nicht, dass Gott Träume gibt und sie einfach so. Ist halt nichts geworden. Ich glaube, dass Gott seine Pläne verfolgt. Wenn er etwas sagt, dann sorgt er auch dafür, dass das in Wirklichkeit kommt. Er wollte Josef zu einem bedeutenden Mann machen. Einen, der Bedeutung hat für das Volk Israel und auch weiter darüber hinaus, auch für Ägypten. Im Grunde genommen war Josef derjenige, der Ägypten vom Hungertod retten sollte. Und auch seine Familie. Dafür hatte Gott ihn bestimmt. Das wusste Josef zu der Zeit noch nicht in dieser Größe. Der Herr wusste nur von diesen Träumen. Ich werde irgendwann herrschen. Und ich weiß nicht, ob er das wirklich immer so vor Augen hat und dann festgehalten hat. Vielleicht war das einfach nur so, ich bin jetzt hier so, und ich tue das, was ich kann. Vielleicht hat er gar nicht diesen großen Blick auf Zukunft. Aber er war standhaft. Er hat an Gott geglaubt, er hat festgehalten und sein Leben ist gut getan. Und war treu in dem, also auch Gottes Gebote zu halten. So, Josef war aus Gottes Sicht gesehen ein Teil von etwas ganz Großem. Das habe ich eben beschrieben, von wegen ein Volk retten vom Hungertod und auch dafür sorgen, dass das Volk Israel gerettet wird und wachsen kann. So, wie gesagt, Josef hatte diesen Blick nicht, aber Gott hatte diesen Blick. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Josef in diesen Teil Teil des Ganzen auch auszulösen. Und da komme ich jetzt ein bisschen tiefer. Jetzt kommen auch Bibelstellen. Das andere müsst ihr mal nachlesen, ob ich da auch alles euch richtig erzählt habe. So, nochmal die Situation. Josef ist im Gefängnis, keiner ergreift für die Partei, keiner ist da, der ihm da irgendwie raushelfen könnte. Weil in Ägypten kennt ihn keiner, außer sein Chef, und der hat gesagt, der wollte meine Frau heute bei ihm leben, werde ich da ganz sicher nicht rausholen. So, jetzt geht's weiter. 1. Mose 40, 1 bis 8. Bald darauf ließen sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und sein Bäcker etwas gegen ihren Herrn, den Pharao, zu Schulden kommen. Er wurde über seine beiden Beamten zornig und ließ sie in das Gefängnis bringen, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber der Leibwache hatte dort die Oberaufsicht. Und dieser beauftragte Josef mit ihrer Bedienung. Als sie einige Zeit in Haft waren, hatte jeder von ihnen in derselben Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, bemerkte er gleich, dass sie schlecht aussahen. Warum lasst ihr euch heute den Kopf hängen? Fragte er die Beamten des Pharao. Die beiden haben einen Traum gehabt, erwiderten sie, aber es gibt niemand, der ihn deuten kann. Da sagte Josef, Deutungen sind Gottes Sache. Erzählt mir doch. Ich unterbreche das jetzt mal, ihr dürft das dann in der Bibel gerne nochmal nachlesen. Als Josef deutet, weil er von Gott tatsächlich diesen Impuls kriegt, so wie die Tempel vorhin. Ja, das können wir nicht selber machen. Gott spricht dann zu uns. Gott hat Josef die Bedeutung dieser Träume offenbart. Und er gibt diese Bedeutung der Träume weiter. Ja, also er sagt ihm, was diese Träume bedeuten. So, und den Mundschenk, den bittet er darum, wenn er dann aus dem Gefängnis rauskommt, sich für ihn einzusetzen beim Pharao. Also er ergreift diese Chance, wo der Mundschenk, er wusste, der Mundschenk kommt wieder raus aus dem Gefängnis, also bitte ich den, tritt doch bitte beim Pharao vor mich ein, ich bin unschuldig im Gefängnis. So, die Deutung, 1. Mose 40, 21 bis 23, also die Folgen der Deutung, es tritt nämlich genauso ein, wie Josef das vorausgesagt hat, den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein, sodass er ihm den Becher reichen durfte, das heißt den Pharao den Becher reichen durfte. Und den Oberbäcker ließ er hängen. Es war genauso, wie Josef es ihm gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß wieder nichts. Josef hatte die Chance ergriffen. Ja, doch die Möglichkeit, ein kleiner Lichtblick und wieder nichts. Der Mundschenk verpasst das. Wer sich auf Menschen verlässt, ist oft genug verlassen. Nicht immer, aber oft genug. Und das sieht man in diesem Fall tatsächlich. Was macht Gott? Der wollte diesen Mundschenk gebrauchen, das weiß ich. Aber der Mundschenk, so wie wir Menschen sind, wir machen Fehler. Und der Mundschenk hat diese Chance verpasst. Was macht jetzt Gott? Gott gibt nicht auf. Gott hat immer noch einen Plan mit Josef. Und ich glaube auch, er hat mit dem Mundschenk einen Plan. Für diesen Moment. Und zwar zugunsten von Josef. So. Was macht er? Er macht weiter. Er gibt den Pharao Träume. Träume, die keiner seiner Beamten, auch selbst die höchsten Zauberer und was weiß ich, Künstler, nicht deuten konnten. Keiner konnte diese Träume vom Pharao deuten. Und da kommt dem Mundschenk etwas in den Sinn. Er erinnert sich. Mensch, da war doch was mit Träumen, mit meinem eigenen Traum. Und er erinnert sich an Josef. Verse 9 bis 14 in Kapitel 41. Da sagte der oberste Mundschenk zu Pharao, ich muss heute an meine Verfehlung denken. Als der Pharao seine Diener aufgebracht war, ließ er mich im Gefängnis des Befehlshabers der Leibwache festsetzen, mich und den Oberbäcker. Dort hatte jeder von uns in einer Nacht einen Traum, der für uns von Bedeutung war. Und nun war da ein junger Hebräer bei uns, ein Sklave des Befehlshabers der Leibwache. Ihm erzählten wir unsere Träume und er deutete sie jedem von uns. Und so wie er uns gedeutet hatte, tat es auch ein. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der andere wurde gehängt. Da schickte der Pharao nach Josef und man holte ihn schnell aus dem Gefängnis. Und er ließ sich Haar und Bart scheren und wechselte die Kleidung und dann trat er vor den Pharao. Es geht so weiter. Josef deutet dem Pharao die Träume, er legt sie ihm aus. Das hat für das ganze Volk Ägypten eine Bedeutung. 7 Jahre lang super gute Ernte und 7 Jahre lang Hunger. So, das war die Aussicht. Und jetzt Pharao, mach was damit. Und er sagt, wenn jemand so weise ist, diese Träume so zu deuten, dann hat der auch die Weisheit, da richtig mit umzugehen. Und er setzt Josef als den zweithöchsten Mann in ganz Ägypten ein. Ich sag mal, von 0 auf 100, oder? Gott hat einen Plan gehabt. Ein Happy End, wenn man so will. Eine Traumkarriere. Ja, könnte man einen Film drüber drehen. Gott greift ein und er macht aus einem Nichts. Josef war wirklich zu der Zeit ein Nichts. Einer der bedeutendsten Männer zu der damaligen Zeit. Und wie kommt er dazu? Und da möchte ich nochmal den Blick auf den Mundschenk richten. Ja, der hat im ersten Moment hat er verpasst, aber den zweiten hat er wahrgenommen. Was wäre gewesen, wenn der Mundschenk seinen Teil nicht getan hätte? Wo wäre Josef gelandet? Gott hätte sich, ich glaube, dass Gott einen anderen Plan gehabt hätte. Aber er wollte den Mundschenk genau dafür gebrauchen, um Josef diese Chance, diese Möglichkeit zu geben, dahin zu kommen. Der Mundschenk war an einer ganz bedeutenden Stelle. Habt ihr irgendwo schon mal gelesen, wie dieser Mundschenk heißt? Hat er sonst irgendeine Bedeutung für die Weltgeschichte? Und trotzdem war er in diesem Moment, in diesem kleinen Kunstmoment, war er total wichtig. Gott hat ihn gesehen. Gott hat sein Herz gesehen, hat seine Aufgabe gesehen und hat ihn gebraucht, genau im richtigen Moment, um etwas Größeres möglich zu machen. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Ich weiß nicht, ob der Mundschenk das wusste. Ich weiß noch nicht, ob er das Ausmaß seines Handelns überhaupt erkannt hat, was das für eine Bedeutung hatte. Aber es hatte Bedeutung. Josef konnte das Volk der Ägypter retten. Er hat gesammelt, er hat dieses Getreide gesammelt in den guten 7 Jahren und konnte ihnen geben in den schlechten 7 Jahren, wo sie Hunger gehabt haben, konnte er ihnen von den Vorräten geben und sie haben überlebt. Und auch seine Familie, sein Vater und seine Brüder, seine 11, konnte er versorgen. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen euch den Mund wässrig gemacht. Das ist gut zu lesen. Es ist nicht lehrhaft, sondern das ist wirklich Geschichte, die damals passiert ist. Und das ist gut zu lesen und zu gucken, was hat Gott da gemacht. Josef war treu. Obwohl er keine Chance, keine Aussicht gesehen hat, dorthin zu kommen, wo Gott ihn haben wollte. Er war trotzdem treu. Und der Mundschenk, unbedeutend, wir kennen nicht mal seinen Namen, aber er hat im richtigen Moment das Richtige getan. Es war nicht viel, was er getan hat, aber es war wichtig. Und jetzt komme ich zu dir. Weißt du, wozu Gott dich gebrauchen will? An welcher Stelle? In welchem Moment? In welcher Stellung? Ich glaube nicht, dass jeder von uns so eine bedeutende Stellung kriegt wie Josef. Ist ja auch nicht wichtig. Der Mundschenk war auch nie so bedeutend. Aber er hat im richtigen Moment das Richtige getan. Und ich möchte zurufen, sei bereit, denn du weißt nicht, wann Gott dich gebraucht will. Sei bereit. Gott sieht dich. Gott sieht dein Leben und er weiß ganz genau, an welcher Stelle er dich einsetzt. Du bist ein Teil von etwas Größerem. Und wir sehen das so häufig nicht. Wir sehen manchmal nur das kleine bisschen, was um uns herum ist. Wir sind ein Teil des Größeren. Und ich möchte jetzt auch mal ein Bild gebrauchen. Genauso wie dir, der vorhin ja ein Bild uns vorgemeint hat, Gott gebraucht häufig Bilder. Und ich möchte euch an diesem Bild was deutlich machen. Zeig uns mal das erste Bild. Das ist eine schöne Uhr, ne? Ich mag Uhren. Ich mag auch so, ja, ich weiß, ich bin älter, ich mag so klassische Uhren, also mit dem Zifferblatt, ich weiß, das ist nicht mehr modern. So, aber mir geht es eigentlich um das Bild an sich. Bei einer Uhr ist das Zifferblatt das Wichtigste, oder? Was will man bei der Uhr? Die Zeit ablesen. Also guckt man aufs Zifferblatt. wie auch immer. Ich weiß, heute digital, weiß ich, unsere eigenen Kinder können, glaube ich, gar nicht mehr mit zeigen, die gucken nur noch nicht. Aber ich bleibe mal bei dieser Uhr. Ja? Das war so, für mich ist das die klassische Uhr, genau. So, für uns sind die Zeiger, die Zahlen, also das Zimmer, da, damit ich erkennen kann, wo, ne, das ist für das Wichtigste. Das zeigt uns die Information, die wir haben wollen. So, wenn ich das jetzt mal übertrage, weil das ist ja nur ein Bild, ich will nur ein Bild gebrauchen, um etwas anderes deutlich zu machen. Wenn ich das jetzt mal auf Personen beziehe, es gibt Personen, die stehen in der Öffentlichkeit, die sind sichtbar für alle und die sind bekannt, berühmt und häufig auch wichtig. Und manche davon treffen Entscheidungen. Wenn der Uhrzeiger weitergeht, dann heißt das für uns ja, dann hat das immer für uns auch eine Bedeutung. Wir gucken ja nicht auf die Uhr, um nur einfach zu gucken, wie spät es ist. Häufig hat das für uns eine Bedeutung. Das heißt, wir treffen Entscheidungen aufgrund dessen. Ich muss dann und dann da sein. Ich habe einen Termin. Also gucke ich auf die Uhr, wie lange habe ich noch Zeit, muss ich da hin. Ja, also das hat für uns Bedeutung. Das sind Entscheidungskriterien, die wir brauchen. So, und das ist häufig bei Menschen, die berühmt oder wichtig sind, die Position haben, genauso. Ja. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Josef ist so jemand gewesen, der da genau in diese Stellung gekommen ist. Josef, als er erhöht worden ist vom Pharao, war innerhalb von wenigen Wochen in ganz Israel bekannt. Vorher hatte noch kaum jemand von ihm gehört. Aber dann war er bekannt. Dann war er wichtig. Dann hat er eine Position, auf die man geschaut hat, er stand in der Öffentlichkeit. Und man hat auf ihn gehört. So, ein Paulus, welche Bedeutung hat er gehabt? Er stand in der Öffentlichkeit, er ist bekannt. Ja. Oder wir nehmen mal jüngere Frau Dr. Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Ich weiß, in Deutschland ist viel kritisiert und verachtet, aber guck mal, wie die Welt auf Frau Merkel guckt. Welche Bedeutung, welche Wichtigkeit, welche Ehre sie bekommt, weil sie eine Bedeutung hat. Ja, sie steht in der Öffentlichkeit. Oder weil unser neuer Bundeskanzler, Herr Scholz, ja auch der hat ja schon als Finanzminister eine Bedeutung. Also das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die wir sehen, so wie das Zifferblatt. Da gucken wir drauf, da sehen wir sofort, aha, da ist was Wichtiges, eine wichtige Information, da wichtige Leute, die sind bekannt und berühmt. So, und jetzt zeigen wir uns das zweite Bild. Ja. Kannst du da auch die Zeit erkennen? Ich auch nicht. Das Uhrwerk. Das ist das, was hinter dem Zifferblatt steht. Ganz viele kleine Rädchen und noch irgendwelche Teile, wovon ich nicht weiß, was sie alles für eine Bedeutung haben. So viel klein, alles zusammengepackt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wofür das alles ist, aber ich weiß, dass das alles ineinander greift und alles dafür notwendig ist, damit die Zeiger die Zeit zahlen können. So viele kleine Teilchen. Unbedeutend, nicht sichtbar, im Hintergrund. Keiner denkt darüber nach. Es sei denn, es ist mal kaputt in der Uhr, man muss da reingucken, dann weiß er auch, was da nötig ist. So, die Zeiger können ihre Zeit nur dann anzeigen, wenn das Uhrwerk seinen Job richtig macht. Wenn jedes kleine Teil an der richtigen Stelle steht und auch in der richtigen, also richtig gut ineinander passt. Stell dir mal vor, ein Zahnrad hat eine Macke. Und hakt an einer Stelle immer. Dann werden die Zeiger die Zeit nicht richtig zeigen können. Verstehen wir, wichtig das dahinter ist? Diese unbedeutenden Personen. Ich beziehe das jetzt nämlich mal wieder auf die Person. Hinter jedem wichtigen oder berühmten, hinter jeder wichtigen oder berühmten Person steht eine Vielzahl von Mitarbeitern. Die es ermöglichen, dass diese Person tun kann, was sie tut. Glaubst du, dass Frau Merkel Entscheidungen treffen konnte, ohne dass da wirklich ein Tross von Mitarbeitern ihr die Grundlage für die Entscheidung nicht vorlegt? Das kann sie gar nicht selber alles erarbeiten, dafür hat sie gar keine Zeit. Da sind ganz viele Mitarbeiter nötig im Hintergrund, damit sie überhaupt da auf dem Level ist, damit sie eine Entscheidung treffen kann da etwas bewegen kann. Das ging Josef auch nicht anders. Ich glaube nicht, dass der allein diese ganzen Getreideberge, die da aufgekommen sind, alle selber ins Silo geschickt hat. Wie viele Mitarbeiter sind nötig, um das umzusetzen? Und das ist in jeder Hinsicht so. Das ist auch bei mir so. Ich stehe hier vorne und predige, aber damit der Gottesdienst überhaupt stattfinden kann, wie viel nötig? Wie viele Menschen sind dazu nötig, dass das Ganze ineinander greift? Wenn wir nicht zusammenarbeiten, wenn wir nicht miteinander arbeiten, wenn nicht einer in den anderen greift, also wirklich, dass das harmonisch läuft, dann wird das nicht möglich sein. Ja? Also wenn jetzt die Technik nicht funktionieren würde, dann müsste ich mir die Kehle aus dem Hals schreien und ihr würdet nur die Hälfte verstehen. Ja, wie wichtig ist das, wie nötig ist das, damit alles eins ist, andere greift. Und ich nehme das jetzt mal noch ein bisschen größer, ich nehme noch mal eine ganz andere Ebene. Gott guckt von oben aus dem Himmel auf diese Erde. Weil er weiß, die Menschen haben sich von ihm abgewandt und die Erde ist dabei, verloren zu gehen. Die Menschen sind dabei, verloren zu gehen, denn ohne Gott gehen sie verloren. Sie brauchen ihn. Weil er hat uns das Leben gegeben, er hat uns überhaupt die ganze Erde gegeben und das Leben gegeben, aber er wollte nie, dass wir nur 80 Jahre leben und danach verscharrt werden und vergammeln. Er wollte immer, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und ewig leben. Immer mit ihm in Gemeinschaft leben. Und deswegen hat er einen Plan gemacht, damit Menschen wieder zu ihm zurückkommen können und erlöst werden können, diese Ewigkeit wieder für sich beanspruchen können. Und ich sage dir, du bist Teil dieses Erlösungswerks. Gott steht im Mittelpunkt, das weiß, Gott kennt fast jeder. Ja? Jesus kennt fast jeder, er ist berühmt. Mich kennt fast keiner, aber ich arbeite für ihn, im Hintergrund und dich. Du arbeitest auch für ihn oder er möchte, dass du für ihn arbeitest. Du bist vielleicht nur ein ganz kleines Rädchen in diesem Erlösungswerk, aber du bist wichtig, Gott braucht dich. Wenn du deinen Teil tust und wenn er noch so klein ist und Menschen ihn gar nicht beachten, wir sehen im Moment nicht, was Sarah macht im Kinderdienst, Sarah kann. Haben wir nicht vor Augen. Geht nicht im Geheimen. Ja, die sind da schon. Aber wir gucken nicht zu. Wir wissen nicht, was da vorgeht. Das ist, Gott sieht das. Gott sieht, was für eine wertvolle Botschaft Sarah da weitergeht. Ihr Herz brennt für Kinder. Damit Kinder erlöst werden. Und ich weiß, Sarah gibt das mit Leidenschaft weiter. Kaum beachtet. Aber Gott sieht das. Weißt du, was aus den beiden Kindern eines Tages wird? Bloß weil Sarah die Botschaft weitergegeben hat. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Und das wollte ich uns mitgeben. Egal wie klein oder wie unbedeutend wir uns fühlen oder sehen, Gott sieht dich und Gott weiß, welche große Aufgabe du in dem Ganzen hast. Sei bereit. Eine Uhr funktioniert nur so gut wie das Uhrwerk, was sie antreibt. Das Erlösungswerk Jesu kann nur so gut funktionieren, wie die Mitarbeiter, die dahinter stehen, die Jesus ausgesucht hat und eingesetzt hat, die ihm Gaben gegeben hat, Fähigkeiten gegeben hat, die ihm immer wieder auch Kraft gibt, das umzusetzen. Wenn eins der Zahnräder verzogen ist, ja, kommt keine gute Botschaft mehr raus. Dann können die Zeiger die Zeit nicht richtig anzeigen. Ich habe gesagt, wir sind diese kleinen Dinger im Hintergrund. Das heißt, wenn du verbogen bist, was meint das? Nicht, weil dein Arm gebrochen ist oder sonst irgendwas, das meint das nicht, sondern wenn dein Herz irgendwo nicht gerade ist. Wenn Gott nicht zu dir reden kann, wenn du nicht auf Gott hörst, dann neigen wir dazu, oder das heißt, das ist eigentlich unsere Natur, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, dass wir verbiegen, dass wir nicht das machen, was Gott eigentlich möchte. Wir sündigen, wir haben eine falsche Haltung, wir hassen einander, denn ein Josef, seine Brüder, ja, der hätte einen Grund gehabt, seine Brüder zu hassen. Nee, hat er nicht. Er hat ihn versorgt. Er hat ihn am Leben erhalten, er hat ihn vergeben. Und sie sind wieder eins geworden. Das ist eine Haltung. Das hätte er nicht machen müssen. Er hätte auch sauer sein können, und als die Brüder zum ersten Mal kamen, die wussten nicht, dass er das ist, er hätte sie umbringen können. Hätte er ohne weiteres machen können. Er hatte alle Macht dazu. Hat er nicht gemacht. Weil er nicht verbogen war, weil er hat sich nicht verbiegen lassen, auch von den Umständen nicht. Und von all dem, was die Leute ihm angetan haben, auch seine eigenen Brüder, hat sich nicht verbiegen lassen. Sondern er ist gerade geblieben, in der Ordnung Gottes. Er hat ganz sicher, hat er auf Hoffnung zu Gott geschrieben, bin ich sicher, auch wenn das da nicht steht, dass er zu Gott geschrieben hat: Herr, du hast mir versprochen, und wo stehe ich jetzt, wo bin ich jetzt? Ich bin immer noch nichts, du hast versprochen. Also steh mir bei und hilf mir. Das brauchen wir. Jeder von uns hat das nötig. Und ich möchte uns bewusst machen, so, du hast eine Bedeutung in dem ganzen Erlösungswerk. Und wenn es noch so ein kleines, finzeliges Detail ist, du bist bedeutend für Gott. Wenn eins der Dinge nicht funktioniert, funktionieren alle nicht mehr. Ich weiß, dass das im Reich Gottes noch ein bisschen anders ist und bei Personen. Ich glaube, dass Gott dann auch manches Mal tatsächlich schweren Herzens jemand anderes nehmen muss, um etwas auszuüben. Aber ich glaube, dass es immer besser ist, wenn er Wege brauchen kann, wenn er eigentlich welche ausgesucht hat. Und ich glaube, dass er jeden Menschen, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, dass er mit jedem Menschen einen Plan hat und ihn einfügen will in diesen Gesamtplan. Und eines Tages glaube ich, dass wir das erkennen werden, wie Gott uns eingefügt hat und welche Bedeutung wir für ihn hatten und in dem Ganzen hatten. Auch wenn wir das jetzt im Moment nicht sehen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott treu bleiben, dass wir uns an ihn wenden, dass wir wirklich das tun, was er will. Und so verstehe ich das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, in Matthäus 16, Verse 24 bis 25. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Für mich heißt das nichts anderes, so, weil ich meinen Platz nicht kenne in dem Ganzen, brauche ich jemanden, an den ich mich wenden kann und dem ich vertrauen kann, dass er mich genau dahin setzt, wo ich hingehöre. Und meine Aufgabe übernehmen kann. Ich brauche Jesus dafür. Ich kann nicht ohne. Und es ist gut, wenn wir das tun. Ich gebe meine Vorstellung, wie mein Leben aussehen soll, ich gebe das auf. Das meint sein Leben verleugnen. Nicht meine Pläne in meinem Leben sind wichtig, sondern seine Pläne. Und es meint nicht, dass er uns ausnutzen will oder als Sklaven behandeln will. Gott will das Allerbeste für dich. Und ich weiß, wenn du an dem Platz bist, den Gott für dich vorgesehen hat, und du die Aufgabe tust, die Gott für dich vorgesehen hat, dann kann dir nichts Besseres in deinem Leben passieren. Selbst wenn das schwer ist, selbst wenn das Opfer für dich kostet, du möchtest nichts anderes machen, weil da bist du glücklich. Und das kann dir Gott genau zeigen. Und Gott kann dich da hineinführen und dich auch bereiten. Ich weiß, Gott hat mich vor 1983 zum Pastor berufen. Er hat das damals anders gesagt, er wollte, dass ich eines Tages vollzeitig im Dienst bin. Und das war mein Wunsch. Das war nichts, was Gott mir so übergestülpt hat. Das war mein Wunsch. Ja, ich wollte das gerne. Da war ich 24, mein Englisch stimmt das? Ich muss meine Frau mal fragen. Ich hatte immer in der Beziehung 25, siehst du? Genau. Deswegen bin ich verheiratet. Nein, Quatsch. Aber es ist eine richtig gute Hilfe auf der Welt. Nicht das Ende. 25 war ich. Wisst ihr, wann ich als Pastor angefangen habe? 25 Jahre später. So lange hat Gott an mir rumgefeilt, bis der Zahnrad so war, wie er es gebraucht hat. Habe ich nicht gesehen. Ich habe in den 25 Jahren, ganz ehrlich, so einfach war ich total begeistert. Oh ja, ich werde Pastor. Und glaub mir, nach 10, 15 Jahren hatte ich das aus dem Blick verloren und ich nicht mehr damit gerechnet. Ähnlich wie Josef, der hat, glaube ich, auch nicht mehr damit gerechnet. Aber Gott wusste, was er wollte und hat mich dann irgendwann, er musste mich mehr oder weniger überreden, also wirklich so wieder auf den Weg, wieder in Gang bringen. Aber er hat es geschaffen. Und ich kann dir sagen, ich bin so froh darüber, dass ich auf ihn gehört habe. Das war nicht unbedingt einfach, aber ich bin so froh darüber. Manchmal braucht er, ja, dass das dann auch passt, dass ich zu euch passe, dass ich die Gemeinde dann wirklich so und er hat nicht aufgehört zu feiern. Ne? Er ist immer noch dabei. So, was will ich damit sagen? Gott sieht dich. Du meinst unbedeutend zu sein, du bist bedeutend in seinen Augen. Jeder ist bedeutend. Jeder ist wertvoll für ihn. Kostbar. Kostbar. Nicht nur die, zeig mal das Bild, nicht nur, ihr wisst, dass in guten Uhrwerken Saphire und Rubine und so weiter drin sind. Ganz klar, das sind die Lager, weil die besonders hart sind. Die sind besonders wertvoll. Und das Blech von den Zahnrädern ist eigentlich nichts wert. Und das kannst du nicht mal in den Zentren. Was ist denn wichtiger? Es gibt keine Wertigkeit. Nicht die Rubine sind das wertvoll und das Blech ist nicht wertvoll. Alles, alles, jedes kleine, winzige Detail, jede Schraube. Und die nur festhält, die nur da sitzt und nur die Aufgabe hat festzuhalten, jedes Detail ist wichtig, weil wenn eins davon nicht funktioniert, funktionieren sie alle nicht mehr, weil sie nicht mehr harmonisch ineinander laufen. Ich weiß, dass Gott mit seiner Gnade und seiner Liebe vieles ausgleicht, was wir nicht hinkriegen. Ja? Also insofern, wir sind nicht in dem Sinne ein Uhrwerk, was präzise läuft. Und der Heilige Geist hat, glaube ich, jede Menge Arbeit, dass das alles läuft, weil er kriegt das hin. Und wenn wir die Bereitschaft haben, uns einzubringen und auf ihn zu hören, dann geht es umso besser. Du bist wichtig. Und ich möchte dir sagen, hör auf den Heiligen Geist. Schließlich, wenn Jesus noch nicht folgst, wenn du Gott noch nicht kennst, dann mach die Entscheidung fest, damit du das erreichst, damit du den Platz findest, den Gott für dich vorgesehen hat, damit du die Bedeutung bekommst, die Gott für dich vorgesehen hat. Wenn wir das nicht tun, dann fallen wir in die Bedeutungslosigkeit. Tatsächlich, ohne Gott wird der Teufel in uns regieren, uns falsch leiten, in die Irre leiten und wir werden nicht glücklich werden. Aber mit Gott bist du bedeutend. Amen. Amen.
Lauter Edelstein, ich singe lauter